Ja, Leute, so kann es klingen. Pittis Podcast ist wieder am Start, der Pitti ist wieder da und heute ist der Chris auch da. Servus Chris, schön,
hallo,
dass du da
hallo.
Zum zweiten Mal hier bei mir am Start im kleinen Studio und du bist ein Drummer und deswegen machen wir ein Special über...
Über Drummer.
Über Geiger. Nein, sowas nicht gemeint, ja. Über Schlagzeuger, du spielst ja... sehr gut Schlagzeug und bist natürlich auch Schlagzeugfan. Ich bin auch großer Schlagzeugfan, aber du kannst vielleicht heute ein bisschen noch was zusätzlich dazu beitragen, indem du so ein bisschen was über Technik und was so besonders toll an den Leuten ist, sagen kannst. Insofern ist es natürlich sehr, sehr geil. Schön, dass du da bist, Chris.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Danke, dass ich da sein darf. Und ja, gucken wir mal, wie wir das Ganze bereichern können.
Das werden wir machen. Das ist zwar jetzt ein bisschen außerplanmäßig hier, weil wir das gar nicht so auf der Liste hatten, aber ich habe noch gesagt hier, das ist ja mit das geilste Intro überhaupt bei einem Song. Und zwar ist es jetzt hier Judas Priest Painkiller und irres Schlagzeugintro, circa 15 Sekunden, absoluter Wahnsinn.
Ja.
Sag einmal, ist das schwer?
Das, also eine Anfängerübung ist es nicht.
Das glaube ich ja.
Da hat er schon gezeigt, was geht. Und wenn du an die Zeit zurückdenkst, wie alt dieses Lied schon ist, dann musst du halt sagen, es gab wenig bis nichts Vergleichbares zu der Zeit, als es rauskam. Also von daher hat er einfach reingedroschen, wie es noch kein anderer gemacht hat. Und das hört man.
Das musst du natürlich auch sagen. Also wenn wir jetzt hier, wir haben einige exemplarische Schlagzeuge da dabei heute und wenn man jetzt sagt, hier gerade wenn wir später wenn zum Metal kommen, das ist natürlich jetzt auch Metal, aber wir haben später noch in der Sendung ein paar Metal-Songs, da gibt es jetzt mittlerweile einen Haufen Schlagzeuger, die so klingen wie die wir da anspielen, aber es sind halt die so ein bisschen die ersten waren dort und die, oder sagen wir die besten in der Zeit, als sie da rausgekommen sind.
Ne? Ja, genau, die besten oder einfach gute versteckt in den besten Songs. Man muss da ja immer gucken, auf was zieht man es runter letztendlich. Ja, wahrscheinlich sprechen wir auch den einen oder anderen Schlagzeuger an, der nicht mit in der Liste ist.
Genau, der nicht mit in der Liste ist, aber die Liste, wie immer, könnt ihr euch natürlich anklicken, die verlinke ich und dann könnt ihr euch die Songs ganz anhören. Heute geht es vor allem auch darum, dass wir wirklich nur ein paar exemplarische Sachen da anspielen, ein paar Sounds und so, also deswegen, wenn ihr die Lieder ganz hören wollt, Painkiller zum Beispiel, was schon auch ein geiler Song ist, du hast eben gerade gesagt, du hast Judas Priest erst gesehen. Ja. Das ist ja auch was man bei dir sagen kann. Du bist halt dadurch, dass du in Berlin wohnst, deswegen auch nicht so oft hier bist. Viel auf Konzerten, auch beruflich auf Konzerten unterwegs und deswegen siehst du vieles, viele Unterschiede, viele klasse Schlagzeuger und vielleicht auch viele, die es nicht gar nicht so gut drauf haben, hat aber auch viel immer mit dem Sound zu tun, oder? Ja,
viel mit dem Sound zu tun. Viel mit der Band zu tun, also ein Schlagzeuger in der Band, einerseits kannst du sagen, er führt die Band zwar, aber auch eher so abhängig von der Stimmung, komme ich später noch drauf, bei einem speziellen, da hat man das ganz deutlich gemerkt, wenn die Bandstimmung nicht gut ist, dann kannst du auch einen Schlagzeuger rauswürfeln und dann ist das schlecht für die ganze Band.
Da fällt mir gerade ein, die Rolling Stones, die habe ich auch ein paar Mal gesehen. Mittlerweile bin ich da raus, weil ich einfach denke, dass die hätten einfach irgendwann aufhören sollen. Komischerweise haben sie aber jetzt nochmal ein neues Album gemacht, kam erst letzten Freitag raus. Und das ist tatsächlich gut. Also nicht einmal, dass ich sage, das ist nicht schlecht, sondern es ist wirklich gut auch nochmal. Aber die habe ich eben live gesehen und da gab es Momente, wo ich dachte, also das ist ja Wahnsinn, die gibt es schon seit 40 Jahren. Und trotzdem schaffen sie es, dass es ungefähr 3 Songs dauert, bis die mal zusammenkommen. Dann war es auch gut, aber bis die mal zusammen waren auf der Bühne, ja, also zusammen wirklich so, dass man sagt, das ist jetzt eine geile Performance, das hat gedauert.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Aber die 40 Jahre sind jetzt auch schon über 10 Jahre her.
Ja, viel mehr.
Also,
ja, ich habe die das letzte ja Mal irgendwie 2000 gesehen oder irgendwas und da habe ich schon gesagt, jetzt reicht's.
Ja, also, ja, absolut.
Und der Charlie Watts, der Schlagzeuger, ist ja gestorben vor ein paar Jahren. Ja, das sind ja immer so diese Momente, wo ich sage, ja, dann hört's halt auf. Ja, das bringt ja nichts mehr.
Ja.
Haben wir ja auch noch was.
Das
ja,
Ding
also
ist,
hier bei einer unserer beider Lieblingsband, wenn man sagt, da ist jetzt wirklich nur noch einer dabei, was soll denn das dann? Ja.
Dann ist man eine Coverband von sich selbst
Im
irgendwann.
Prinzip ja. Ja, und
Ja.
dann habe ich mittlerweile mir sogar auch manchmal, ne, der angewöhnt ist zu viel gesagt, aber ich gehe auch jetzt ganz gern echt immer zu so einer Tribute-Band, weil die teilweise echt gut sind und dann halt einfach irgendwie 30 Jahre jünger und auch nur das Zeug spielen, was jeder hören will. Also das ist auch ganz nett irgendwie. Das ist meistens in einem kleinen Club und das sind irgendwie bloß 300 Leute und das kostet dann nur 30 Euro, ist trotzdem schön. Ich mal Iron Maiden Band gesehen,
Ja.
eine Coverband, die waren gigantisch aus Ungarn. Super.
Auf jeden Fall. Also Tribute-Bands, klar, man muss immer gucken, wen erwischt man gerade. Es
Ja, es kann
kann
natürlich auch ganz
auch,
schön die Hose
ja,
gehen.
es kann auch einfach so eine Karnevalstruppe auf der Bühne sein, die sich gern verkleiden wie Stars. Aber es gibt richtig geile und es ist erschwinglicher. Es ist so gut wie nie ausverkauft. Du
Ja.
kannst hin, kannst dir quasi leisten, eine Band so zu sehen. Unter Umständen auch, wie du sie von damals sogar noch kanntest, in
Ja,
Clubgröße.
genau.
Und das
Ja.
ist schon was Besonderes, ja.
Ja, muss man sagen. Ja, wir haben es gemacht, wie ich es in letzter Zeit eigentlich mit ein paar Gästen gemacht habe. Wir haben uns einfach unsere Lieblingsdrummer erst einmal vorher geschickt und jetzt sagen wir, es kommt einer von dir, dann kommt wieder einer von mir und wir sagen ein bisschen was dazu. Wir sagen aber jetzt, wisst ihr, also Wikipedia aufmachen und nachschlagen, wo der geboren ist und wie alt er wurde und wie viele Kinder er hat und so, das braucht eigentlich keiner, sondern wir sagen vielleicht das dazu, was wir an denen toll finden. Ja? Und dann kann man immer sagen, dann schlage ich mal nach oder so. Ja, ein bisschen Infos, so was man halt vielleicht ein wenig weiß, aber ich glaube, es geht eher darum, welches Gefühl transportiert wird, was wir einfach geil finden an dem Sound vielleicht auch. Es hat ja auch ganz viel mit Sound zu tun und so. Und du kannst, und das ist ja das Schöne, ein bisschen was mit dazu sagen, zu Technik auch noch und so.
Habe ich zumindest vor.
Ja, jetzt fangen wir mal an bei dir. Und zwar mit einem Cover von dem Doors-Song Riders on the Storm. Ich habe das überhaupt nicht gekannt. Warum hast du dir genau diesen Drummer ausgesucht?
Ja, also das Projekt, was wir ja gleich hören, heißt Nils Landgren Funk Unit. Warum das eine gute Eins ist, also und ich das auch in der Liste hatte, ist, wir hören letztendlich gleich den absoluten Minimalismus an Funk-Rhythmus. Das heißt, auch für die Zuhörer, jetzt kann erstmal jeder kurz ein Schlagzeug kennenlernen. Wir werden später auch über Bass, Drums, Snare, Hi-Hat, was weiß ich, reden. Und hier hört man alles schön, schön einzeln. Hier sind wir mal auf dem Fundament, Bass, Drum, Hi-Hat, Snare. Mehr hört man fast gar nicht über das ganze Lied. Und deswegen hören wir da mal
Kann aber erreichen, ne? Muss man ja auch
rein.
sagen. Kann auch erreichen. Übrigens spielt gerade einer Luftschlagzeug und unsere Showpraktikantin im Hintergrund, Sarah, die Edda spielt an.
Hallo Edda.
Luftschlagzeug, stimmt's? Ja, das ist genau das, was du sagst, ne? Ganz einfach eigentlich, aber auch brutal effektiv, ne?
Es ist mega effektiv und eben sehr, sehr songdienlich. Man muss sagen, jeder Musiker nimmt sich in dem Gesamten ja eigentlich ein bisschen zurück. Man hat so, getragen wird das Ganze eigentlich durch die Stimme, die sich natürlich auch im Original orientiert. Worum es mir geht, ist eben dieser Minimalismus von einem Funk-Rhythmus, weil wenn du dieses Lied hörst und nicht speziell aus Schlagzeug hörst, hörst du Fills, die gar nicht da sind.
Ja.
Weil so wenig drin ist, dass es dein Gehirn eh vervollständigt mit Sachen, die es gut findet. Hier zum Beispiel.
Ja. Dann hast du natürlich die funky Gitarre noch dazu. Und ja, ja, du füllst die Lücken selber. Ne? Take me a long holiday. Alles geil.
Voll. Sehr geil. Und selten Fills, die mehr als 5 Schläge beinhalten. Also Fills sind quasi, wenn das Schlagzeug aufhört mit dem...
Phil Collins? Der musste sein.
Und er ist sehr gut.
Ja, ja, das ist, ja. Habe ich auch überlegt übrigens, den mit reinzunehmen.
Ich auch.
Ja.
Schon allein, hier haben wir jetzt letztendlich kennengelernt, was ist eine Bassdrum, was ist eine Snare, was ist eine Hi-Hat. Ne? Ist die Hi-Hat, ist die Snare und ist die Bassdrum. Und wenn man jetzt sagt, ja, und was sind die Toms? Ja, dann musst du irgendwie Air-Tonight spielen.
Genau.
Und dann weißt du, was Toms sind. Und dann hast du eigentlich ein Schlagzeug schon verstanden.
Ja. Und die verschiedenen Sounds dessen.
Ja, ja. Genau. Becken gibt's noch.
Ja, da gibt's auch einen Haufen. Aber das, okay. Wie lange spielst du schon Schlagzeug?
Gute Frage. 20 Jahre.
20
Jahre. So ungefähr, ja.
Alles selber beigebracht?
Tatsächlich viel zu lang habe ich mir alles selbst beigebracht, und man bringt sich auch viele Dinge falsch bei.
Ja.
Also kann passieren. Deswegen nehme ich jetzt tatsächlich auch wieder Schlagzeugunterricht, um einfach die Technik dahinter zu verstehen, weil durch richtige Technik kannst du fauler werden, weil du mehr Zeit hast, weil die Technik viel für dich arbeitet. Und deswegen finde ich schon gut, wenn man das zumindest auch mit Musikschule und so mit begleitet. Kommst du schon weiter?
Kommst du weiter. Wenn jemand anfängt, habe ich zum Beispiel gemacht beim größten Versandhaus Europas, Musikversandhaus Europas, habe ich mir so ein Billigschlagzeug geholt für 200 Euro. Das kostet immer noch 200 Euro dort. Also das habe ich vor 20 Jahren.
Von der Eigenmarke.
Von der Eigenmarke, genau. Ist das okay? Also so zum Anfangen, das ist mir schon klar, dass du damit nicht hier im Stadion spielen wirst, ist klar. Aber also ich weiß es halt zum Beispiel bei Gitarren. Da kannst du jetzt heutzutage, wenn jetzt das Kind irgendwie eine E-Gitarre möchte, dann kauf doch halt erstmal so ein Beginner-Ding. Das kostet irgendwie mit Verstärker das ganze Set dann miteinander, kostet irgendwie 160 Euro. Und wenn das Kind dann wieder aufhörst, kannst du sagen, war jetzt nicht die schlimmste Investition, trotzdem konntest du mal üben damit und schauen, ob es Spaß macht. Ist das beim Schlagzeug auch so?
Kommt ein bisschen drauf an, in welche Rolle ich jetzt antworten soll. Also in der Rolle einfach als praktischer Drummer in der Neuzeit, ja, natürlich. Das reicht erstmal, um das ganze Ding kennenzulernen, wie bei der Gitarre eben auch. Fängst mit was Billigen an, vielleicht nicht das Allerbilligste. Also ich meine, mein allererstes Schlagzeug, wenn man so will, hatte ich irgendwie mit 4 und da war eine Mickey Maus drauf und es war auch nach 2 Tagen kaputt.
Ja.
Und dann von meinem Opa, die Blechdosen, die wurden dann über die Toms gelegt, weil alle Felle waren halt durchgedroschen und dann war das Schlagzeug.
Ja.
Gerade als Kind ist erstmal ganz egal, für welches Schlagzeug du dich begeistert, weil du dich erstmal dafür begeistert, rhythmisch wo drauf zu schlagen, irgendwie, ja, Leute in Bewegung zu kriegen. Ich sage jetzt einfach mal aus Naturschutzgründen etc. pp. Ein bisschen in der Neuzeit würde ich eher sagen, wenn du einen befreundeten Musiker kennst, den sein Instrument vielleicht rumsteht, dann hol dir das für 1-2 Wochen.
Okay. Ist es sinnvoll, dass jemand, der anfängt, mit so einem E-Drum-Ding anfängt? Oder ist es besser, dass der mit so einem analogen, sag ich mal, mit so einem Holzding?
Mit einem analogen Holz.
Jetzt kriegt er Gänsehaut, aber kein Guti.
Nein.
Du weißt schon, also es gibt ja elektrisches und dann nicht elektrisches, ja, nenne ich das dann akustisches?
Ja, es ist so. Es ist ein elektrisches Schlagzeug und ein akustisches Schlagzeug. Du kannst ein akustisches Schlagzeug auch triggern.
Ja, ja.
In dem Moment löst du quasi einen elektrischen Impuls aus durch einen echten Schlag auf ein analoges Schlagzeug. Es ist komplett anders. Man kann es nicht anders sagen. Es gibt mittlerweile sehr gute Schlagzeuge mit sogenannten Mesh-Fällen. Die haben einfach ein echteres Spielgefühl. Da sind wir aber dann schon für ein gutes Spielgefühl wieder in einer nicht beginnerfreundlichen Preisrange. Also um anzufangen, wenn du ein Haus hast, wenn du die Möglichkeit hast, laut zu sein, dann spiel analog. Wenn du in einer Mietswohnung bist, stellt sich die Frage nach analog nicht mehr.
Und ja,
dann,
ist klar.
Dann spielst du einfach elektrisch.
Genau. Okay. Cool. Also das merkt ihr schon jetzt, Leute, die ihr da draußen seid. Ich meine, du bist ja auch beruflich mit Instrumenten und Musiktechnik und allem Möglichen unterwegs. Insofern ist es super, Chris. Ja, jetzt kommt mein... Ich will gar nicht sagen, der erste Schlagzeug, den ich so bewusst wahrgenommen habe, aber natürlich von meiner absolut größten Lieblingsband und auch, sagen wir mal, wo ich überhaupt angefangen habe, mich so richtig für Musik zu interessieren, das sind nun mal die Beatles. Und ich denke, der Ringo Starr, der jetzt 86 ist, immer noch auf der Bühne steht und immer noch gut spielt im Prinzip, der wird da immer ein bisschen unterbewertet. Es ist immer hier der große McCartney, der große Lennon und der große Harrison. Das waren so die klugen Intellektuellen und Musikgenies. Und der Ringo hat halt ein wenig Schlagzeug gespielt. Ist aber überhaupt nicht der Fall. Der hat wirklich, also es gibt so viele jetzt auch Videos, wo auch richtig gute professionelle Drummer erklären, warum der so gut war oder ist immer noch. Ja? Weil halt, das kommt schon mal daher, dass er Linkshänder ist, aber auf einem normalen Schlagzeug gespielt hat und dass ich immer so ein bisschen verrenken muss, deswegen klingt das alles ein bisschen verquer, was er macht. Das geht schon mal damit los und dass er einen wahnsinnigen Groove hat. Und da sagt man jetzt bei dem nächsten Song, den habe ich auch schon mal angespielt, dass das seine größte Leistung war bei den Beatles. Und ich sag, alle Britpop-Songs der 90er kommen darauf mit zurück. Und deswegen... hören wir doch mal rein in den Song Rain von den Beatles. Was mir da auffällt bei dem Song, das ist, glaube ich, sonst eben nicht so typisch, da macht er viel.
Ja.
Er macht viel.
Ja.
Weiß gar nicht, ob es zu viel ist. Würdest du sagen, es ist zu viel?
Nee.
Okay.
Nee, würde ich nicht.
Würdest nicht. Aber nee. Ich sag, also das Ding, das habe ich auch schon mal gesagt, das finde ich auch, das ist besser als jeder Oasis-Song und kein Oasis-Song. Also jeder versucht so zu klingen. Klappt aber nie. Ja, aber da merkt man schon, und das ist halt 30 Jahre zuvor gewesen. Ja, also ja. 1966 war ja. Dieser Song.
Ja, ja, genau deswegen sage ich auch, es ist nicht zu viel, weil die Dosierung von allem, was er da probiert, hat sich ja erst entwickelt.
Ja,
genau. Aber was er da alles vorlegt, wirklich ist teilweise viel, ne? Im Taktformat aufeinanderfolgend, hier mal ein Fill, dann mal was weg, hier mal was dazu, hier mal im Offbeat rein.
Genau.
Und alles ist irgendwie vorhanden und stell dir vor, du spielst dasselbe Lied zu einem minimalistischeren Drum, zu einer minimalistischeren Drumspur, dann wirkt das ganze Lied ja nicht mehr so, wie es wirkt.
Ja, das wirkt leerer halt einfach und die wollten das ja. Also da wollten sie ja, dass es so voll klingt. Aber es ist ja toll jetzt der Kontrast, ja, zwischen dem einen vollkommen einfachen und reduzierten, zu dem das jetzt sehr viel ist, ja.
Ja.
Aber da hat man sich, glaube ich, auch bewusst dafür entschieden zu sagen, hier, das Ding wird jetzt mal voll gemacht mit den Drums und so. Und das ist geil. Das ist ein saugeiler Drum-Sound auch, hat natürlich auch wieder mit der Produktion zu tun. George Martin natürlich legendärer Produzent, der wirklich alles mit ihnen ausprobiert hat, was man irgendwie ausprobieren konnte. Aber man merkt da so im Ansatz, das muss ein toller Drummer sein, der sowas spielt. Ne?
Definitiv. Und halt, das ist das Krasse, er lässt ja trotzdem der Stimme genug Platz.
Ja.
Also ja. Es ist keine Solo-Show.
Ja, es gibt einen Song mit einem kleinen Solo, das wollte er aber gar nicht spielen. Dann haben die gesagt, und das ist tatsächlich der allerletzte Song, den sie aufgenommen haben. Und da haben sie alle drei, also Gitarristen, haben Solo gespielt und er halt dann auch, ja, aber er wollte es gar nicht so wirklich. Da ist auch sowas, glaube ich, wo die Bassdrum ziemlich schnell ist, weiß nicht, ob es schon Double Bass war, ich glaube es nicht, aber trotzdem, also ich glaube, ein etwas unterbewerteter Schlagzeuger, weil die anderen immer so ein bisschen im Vordergrund waren, aber super Schlagzeuger, ja.
Unbedingt.
Ja. Wunderbar, also Ringo und der ist wirklich noch am Start. Auch das wissen wir alle, wenn einer 86 wird, irgendwann wird es dann doch vorbei sein. Das ist einfach so, das kannst du nicht aufhalten, da ist nichts zu machen.
Das
Ja,
stimmt.
ist klar.
Ja, irgendwann ist leider mal gut.
Ja, okay. Du bist auch unterwegs, wie gesagt, haben wir ja schon genannt, weil wir jetzt auch gleich zu einem Live-Mitschnitt einmal kommen. Merkst du das auch, wenn du da zuschaust, dass jetzt, wenn einer wirklich so also alter Haudegen noch spielt, siehst du da, dass es dann mal nachlässt oder so, oder kannst du das nicht so
Ja,
beobachten?
das kommt schon sehr auf den Haudegen selber an.
Ja.
Der eine lässt ein bisschen mehr nach,
Ja.
vielleicht auch ein bisschen zu intensiv in der Weltspitze.
Ja.
Gibt es da ja auch die einen oder anderen. Manch einer wird besser, nimmt mehr Sachen, die zu kompliziert sind. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es ist, mit 80 zu trommeln oder
Ja.
mit 70 oder 60.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine oder andere Gelenk ein bisschen in
Ja.
Mitleidenschaft gezogen ist und du dann einfach anders spielst. Und wenn die da weiterhin dranbleiben und sich selbst spüren können, dann spielen die natürlich so, wie sie sich selbst immer noch gut fühlen. Und das kann durchaus besser werden.
Also mir fällt jetzt gerade der Nico McBrain ein von Iron Maiden, der hat ja aufgehört, ich glaube, der hatte einen Schlaganfall und hat dann irgendwie gemerkt, dass es eben nimmer so geht und hat dann auch vor allem diese Touren aufgehört. Also ich glaube, er hätte sich bereit erklärt, nochmal ins Studio zu gehen, aber Tourneen, das schafft er wohl einfach nicht mehr. Also das ist, glaube ich, dann, das ist ja auch, ich glaube, sag mal, in der Intensität, wenn es dann der Heavy Metal ist und dann musst du ja wirklich ganz schnell und so. Ich weiß gar nicht, ob es so kräftezehrend ist, aber es ist, glaube ich, hier, sagen wir mal.
Also Kräftezehren ist auf jeden Fall, wenn du dann in so einer Größenordnung wie Iron Maiden bist, halt das Reisen
Das,
schon
ja,
alleine,
eben,
da
das
musst du
ist
noch nicht mal
vielleicht,
einen
ne?
Auftritt spielen.
Genau.
Und bei ihm ist ja die Besonderheit, boah, deine Hörer werden mich schlagen, wenn es jetzt nicht stimmt, aber ich meine, dass er der war, der ohne Doppelfußmaschine gespielt hat.
Ja, ja.
Und
Ja,
Iron
ja.
Maiden, also
Haben
wir
wir
reden
aber
von
noch
einer Heavy
einen.
Metal Band.
Kommt heute noch einer. Der ist auch, ja. Klar. Ja. Das ist klar. Und gerade das Reisen. Und das nervt, glaube ich. Also da kommen heute auch, aber jetzt sind wir gerade drüber, der Neil Peart von Rush, der auch schon gestorben ist. Der hat zum Beispiel, der hat das Tourneen nicht gern gemacht wegen des schlimmen Reisens. Was der dann gemacht hat, der hat sich ein Motorrad besorgt und er ist die komplette Tour mit dem Motorrad gefahren. Damit der praktisch seinen Kopf frei kriegt und halt durch die waren ja fast nur in den USA. Der ist halt immer die ganzen USA entlang gefahren, von einem Ding zum anderen und hat da halt Reisetagebücher drüber geschrieben und so. Und weil das ihn dann praktisch einfach entspannt hat, statt im Tourbus oder was weiß ich und Hotels und so, das hat ihm nicht so getaugt.
Ja,
Ja.
glaube ich sofort.
Ja. Genau. Also schon interessant, so die ganze Geschichte. Wie gesagt, wir müssen es nicht historisch machen, aber man weiß ja so ein bisschen was über diese Typen. So, jetzt kommen wir mal, wer aufmerksam hier zuhört, das machen ja manche, die können sich noch an den Soundtrack deines Lebens erinnern und da hast du gesagt, deine Lieblingsband ist die EAV.
Das ist
Und
richtig.
das hast du auch eben wunderbar begründet, weil man ja immer da so ein bisschen denken würde, das ist so eine Klamauktruppe oder so. Das Gegenteil ist ja der Fall, mit ganz klugen Texten und auch musikalisch. Das hast du mir so ein bisschen nahegebracht, dass das musikalisch sehr, sehr gut ist. Und du möchtest ein bisschen was über das Live-Drumming erzählen hier bei der EAV.
Ja, genau. Weil das ist tatsächlich, was wir jetzt gleich hören, Medley aus dem letzten Auftritt der EAV 2019 war das Abschiedskonzert in Oh Gott, in Wien in der Stadthalle, zweimal ausverkauft, und da war der Drummer, der letzte Drummer der ERV, war quasi Aaron Tier, und das ist ein,
jo, Tier.
Der macht seinem Namen alle Ehre auf jeden Fall. Und ja, meiner Meinung nach einer der besten Drum Sounds überhaupt, da würde ich dann gerne kurz noch ein bisschen was dazu sagen, und er ist ein krasser Techniker, eigentlich ein begnadeter Jazz-, Rock- und Metal-Drummer. Und mit ERV-Songs sollte man meinen, unterfordert, aber er baut so viele Kleinigkeiten ein. Und da hören wir jetzt mal ein bisschen was.
Okay. Mittendrin ist ein Medley.
Und
du hörst dann sofort, dass die Hi-Hat da swingt.
Ja.
Ne?
Auch erstmal auf die Tom gehen. Er zieht den ganzen, geht runter in so einen tiefen Sound und dann die Snare, die das alles wieder öffnet.
Ja.
Das macht ja auch was mit dem Publikum.
Ja, ja.
Wäre es andersrum, würde es nicht so funktionieren.
Hört es ja.
Er sagt, hey man, Sepp, du weißt nicht, wer ich bin. Nun denn, surprise, surprise. In der Music Scene heißt ich Mr. Platin. Sag an, was ist dein Preis? Sepp, Sepp, are you ready for the nap? Die Zukunft ist der Alpenrap.
Jetzt Sepp, geht er gleich aufs Ride rüber und zieht
Becken. Das große Becken rechts neben dem neben diesem Stand-Tom.
Genau. Das hat diesen, man spricht von der Glocke, wenn das so ein Ping macht, da haut er eben auf die Glocke von diesem Becken, und das unterstreicht unfassbar gut Flächen.
Kommt der Schweinefunk, ja, den brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt.
Nee,
den
brauchen wir
das war jetzt nur, um das zu zeigen. Und es ist, also erst einmal muss man ja auch sagen, für eine Live-Aufnahme dann, das kommt sehr, sehr gut rüber, der Sound des Schlagzeugs. Und willst du was dazu erzählen, wie man das dann macht überhaupt?
Ich glaube, groß ins Detail braucht man nicht gehen. Also Nerd Talk gibt es auf Wikipedia und in Foren, und wir wollen ja auch jedem ein bisschen was mitgeben, aber so ein paar Kleinigkeiten. Also Aaron an sich bringt tatsächlich auch seine eigenen Mikros mit, und ich meine, dass er das auch bei der ERV-Tour so gemacht hat, weil er kennt sein Schlagzeug sehr, sehr gut, und das Schöne bei ihm ist, er kennt auch jedes Projekt, in dem er mitwirkt, sehr, sehr gut. ERV war von ihm wohl auch so ein Kindheitstraum, schon da irgendwann mal mitzumachen, und dann bist du irgendwie der beste Schlagzeuger Österreichs. Also es ist tatsächlich so, dass man ihn so betitelt, ganz eng noch mit dem Falco-Drummer. Aber Aaron Tier ist eben Tier, weil er ganz viel eigene Spielweisen mitbringt. Ne, man spricht da jetzt wieder von Paradiddles etc. Also links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts ist der einfachste Paradiddle. Kann jeder mit der Hand mitmachen. Ne? Und da macht er eben Varianten, die nur die Weltspitze spielen kann. Und das ist so geil, wenn du das dann eben auch in der ERV-Aufnahme hörst. Wo es eigentlich sehr tanzbar, eigentlich four to the floor, also immer bum, 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 bum. Typisch Bierzelt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ist der ERV nicht. Also ja, ist
ja,
schwierig,
ich weiß,
ist keine Bierzeltband, ist
ja,
eine musikalisch einwandfreie Band, genau. Aber dennoch würde es eben da funktionieren, weil es alles sehr tanzbar ist. Und seine Technik integriert in ERV-Songs ist fantastisch zu hören.
Super. Und nur jetzt mal für alle Laien, also jedes einzelne Element des Schlagzeugs braucht ein Mikrofon.
Fast.
Bis auf oben drüber die Becken, ne?
Genau, die Becken nimmt man im Regelfall mit ein oder zwei Overheads auf. Größere Sets, mehr Mikros, manchmal auch noch ein bisschen was wegen der Show. Bassdrum letztendlich, jede Trommel, die du anschlägst, und ohne die Becken wird einzeln abgenommen.
Genau.
Ja. Also, mindestens einfach. Also es ist nicht...
Ach, da gibt es auch mehr.
Ja, es, in Studioaufnahmen zum Beispiel nimmst du eine Bassdrum mindestens immer doppelt ab. Um einmal den Bauch zu haben, das Wumm, das ja. Bassige, und einmal die Attack, das Pock.
Ja.
Und das ist viel wichtiger, als man denkt. Man denkt ja immer Bassdrum und die ist richtig gut, wenn sie von unten schiebt. Das ist schön, aber hörbar und
dieser Knack.
Der muss sein. Wenn der Knack nicht da ist, hast du eigentlich nur so ein Hip-Hop-Gewummer.
Ja.
Das bringt weniger.
Mhm. Nicht nur im Hip-Hop, also mir fällt auf, weil ich ja auch schon gerne Metal höre und so, es gibt halt gerade in den 80ern ein paar ganz, ganz furchtbar produzierte Metal-Scheiben, wo du dann wirklich, wo der Schlagzeug-Sound einfach so grottenschlecht, so verwaschen ist, wo du denkst, so schade, so geile Musik,
ja.
So coole, auch so tolle Drummer. Beim Bass ist ja sowieso auf der Katastrophe, wenn der dann ganz weg ist oder kaum hörbar ist und so. Und ich sag's, da ist so viel vergeben worden, ja. Weil man, ich weiß nicht warum, weil man nicht investiert hat oder weil man gedacht hat, das muss man schnell machen oder irgend sowas. Das finde ich schon immer schade. Also es gibt schon viel, habe ich auch schon mal drüber geredet im Produzenten-Special. Es gibt wirklich viel Sachen, die musikalisch saugeil sind, aber halt einfach nicht gut klingen. Und das ist halt furchtbar schade.
Das trifft's auf den Punkt.
Ja, ja, das ist aber, ne, und dann brauchst du natürlich auch wahrscheinlich Musiker, die sagen, damit geben wir uns nicht zufrieden oder so.
Ja, und einen Produzenten.
Ja, den Produzenten genau, sowieso.
Das und kann, wenn letztendlich ja. Ein Label dann Release-Termin wichtiger ist als der ja. Sound, dann kommt sowas dabei raus.
Genau. Gut. So, jetzt hoffen wir mal, dass bei dem nächsten Song, das ist jetzt halt, das ist glaube ich jetzt mein Lieblingsdrummer, der jetzt kommt, und zwar John Bonham. Und da kann ich schon kurz was dazu sagen, weil der ist nur 32 Jahre alt geworden. Aber also Led Zeppelin ist jetzt wirklich eine Band. Es gibt viele Leute, die kein Metal hören. Aber Led Zeppelin, die für mich schon mit auch Begründer des Metals sind irgendwo, auf die können sich irgendwie alle einigen, weil halt da alles zusammenkam, was zusammenkommt. Die haben einen grandiosen Bassisten, ja, John Paul Jones, der ist super, auch Multi-Instrumentalist, der Gitarrist sowieso, Jimmy Page, natürlich ein begnadeten Sänger, aber das Antreibende in der Band ist einfach der Schlagzeuger und der hat halt eine super Technik gehabt, aber der hat halt richtig draufkaut, ja, also es hat einen Punch, das Zeug, und das klingt ja. Einfach geil, und es gibt im Song, also ich habe jetzt extra den ausgewählt, nämlich den Black Dog, da ist nämlich rhythmisch was nicht gut, also da haben die, sind die wirklich nicht mehr ganz hinterherkommen, jedenfalls der Gitarrist und der Bassist, aber er hält's zusammen, das ist natürlich super, und das haben sie aber so klassenweise, glaube ich, irgendwie das Feeling wollten, dass das rüberkommt, Black Dog, Led Zeppelin, Hammer. Was merkt? Aber das ist ja Wahnsinn, dass man so einen Fehler drin lässt.
Das ist wirklich krass.
Aber er, und jetzt kommt immer an, jetzt ist er da am Ride auch, ne?
Ja, auch wieder während der Fläche.
Und du merkst halt auch diesen Songs an, dass der wirklich da mit vollem Körper dabei ist. Ja? Ich schwerster Alkoholiker und mit 32 den leidlichen Rocker-Tod gestorben, nämlich am Erbrochenen erstickt, im Alkoholrausch. Das ist alles schlimm. Die haben es aber dann richtig gemacht, die haben sie halt einfach aufgelöst. Dann. Die haben gesagt, so geht's halt dann jetzt nicht mehr weiter, der ist jetzt weg. Und haben noch einmal ein Konzert gegeben, ohne ihn, mit seinem Sohn. In der O2 Arena in London. Und da konntest die Karten, die wurden verlost. Da wollten Millionen Leute hin und es gab halt nur 20.000 Karten. Aber cool, da ging es nicht um den, der am meisten Kohle zahlt hat, sondern wie gesagt, Verlosung. So ja. Ist es geil.
Ja, ja, unbedingt.
Also deswegen Led Zeppelin schon echt cool. Mag ich schon echt gerne. Also
Vorreiter auch für so vieles.
Ja.
Letztendlich. Und man hört es ja auch, also die Tiefe von dem Song, die kommt ja schon auch durch sein Spiel.
Ja.
Also er nimmt alle mit, wir haben selbst zugehört, wie es ist, wenn er sie verliert.
Ja, ja.
Und dennoch, also keine Ahnung, ob das jetzt mein Drummer-Hirn ist oder ob das jedem so geht. Ich behaupte einfach mal, es geht jedem so, dass man dank ihm den Rhythmus im Song gar nicht verliert.
Den verliert man nicht, nee.
Sondern, genau. Dass du eher beim beiläufigen Hören gar nicht wahrnimmst, dass sie nicht mehr dabei sind.
Ja, ich denke mal, also sowas muss absichtlich sein. Ja, also die hatten ja doch ein wenig Zeit, weil da waren die ja schon ganz groß dabei und waren da schon Millionäre. Das war ja die erste Band, die ihren eigenen Jet gehabt hat und was weiß ich. Und die haben es da krachen lassen. Da waren immer ein paar Mädels mit am Start und was weiß ich. Ich glaube, man wollte es zeigen wirklich. Hätten es locker nochmal aufnehmen können, ganz bestimmt. Ja, aber vielleicht hat man gesagt, so, das lassen wir jetzt mal so.
Ja.
Ist ja geil.
Ist gut möglich.
Ja.
Ja, die Zeit, über die wir hier reden, da ist es sogar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es bis Pressung keinem aufgefallen ist, weil er so im Track war und dann hörst du halt den Anfang und dann irgendwann das Ende und dazwischen, boah, das war alles geil.
Ja.
Lass mal so.
Ja, kann ja nicht auch sein. Also dann reden wir über das Jahr 1971, gell? Also das ist der Wahnsinn. Ja, und das ist von dem berühmten vierten Album, wo halt auch Stairway to Heaven drauf ist und so. Ja. Auch da ist es rhythmisch nicht ganz einwandfrei, aber auch da die Gitarre. Ne? Also John Bonham nicht, der hat es schon mit, der hat es rausgerissen. Ja?
Ja.
Das ist geil. Ja?
Also, unfassbar, ja.
Er muss aber auch ein schwieriger Typ gewesen sein. Also hier auch, ja klar, dann auch bedingt durch den Alkoholkonsum. Der ist natürlich auch mal vom Schlagzeughocker gefallen und so. Ja, also das ist ja auch passiert. Ne?
Ja. Ja, da klang es dann noch schlimmer.
Da klang es dann wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, aber also absolut legendärer Typ. Sein Sohn auch, ein sehr, sehr guter Drummer, wie übrigens Ringo Starrs Sohn auch. Der hat ja jetzt bis letztes Jahr bei The Who mitgemacht. Also,
ja, das sind so ein bisschen die Söhne. Ne?
Ja.
Also Phil Collins Sohn ja auch.
Auch, ja. Aber es sind dann die Drummer-Söhne, weil so von den Sängern und von den Gitarristen ist es nicht so häufig. Also ich komme da jetzt auch mal drauf, weil der Christoph, mit dem ich, also nicht du Chris, sondern der Christoph, mit dem will ich auch mal so ein Vater-Sohn-Ding, also Vater und Söhne, die Musik machen.
Mhm.
Machen. Ja, und da gibt es auch einiges, aber es ist selten dann so gut. Wobei bei den Schlagzeugern gibt es anscheinend häufiger. Keine Ahnung.
Ja. So blöd wie es klingt, es mag vielleicht sogar daran liegen, dass es dem Publikum am meisten recht ist, wenn es der Schlagzeuger wäre. Und vielleicht eben noch als Bassist, also hier der Trujillo-Sohn, wenn der mal bei Metallica aushelfen würde, würde auch keiner was sagen.
Ja.
Aber wenn der Frontmann auf einmal der Sohn ist, dann...
Ja, das haut nicht hin.
Also ich,
ja, das ist klar. Ja. Also
wahrscheinlich tut man den ganzen Unrecht und es gibt vermutlich hervorragende Frontsänger, Söhne und Töchter. Man will sie halt nicht sehen, weil es dann nicht der Held ist, der immer vorne steht.
Das stimmt,
hinten, ja gut, über Phil Rudds Sohn hätte ich mich auch nicht gefreut bei Ace.
Ja, ist klar.
Außer er macht den gleichen Groove. Aber Drummer ist da austauschbarer, vielleicht auch von der Publikumreaktion.
Ja, das kann sein. Und dann natürlich sagst du ja bei Led Zeppelin, wenn die schon nach 30 Jahren nochmal Konzert geben, dann mit seinem Sohn irgendwie, um das Erbe irgendwie weiterzutragen oder so. Ne? Das ist ja klar.
Absolut.
Ja. Ja, sehr schön. Also das ist schon ein großer, da einigen sich irgendwie alle drauf an. Sagen hier, John Bonham, der war legendär. Gibt ja auch dieses berühmte When the Levee Breaks Schlagzeug-Sound, der dann ganz viel im Hip-Hop auch gesampelt wurde, wo sie das dann in einem Treppenhaus aufgenommen haben. Ja, weil da so viel Echo drauf war, dass man dann, konnte man noch nicht anders reproduzieren irgendwie, haben sie dann den John Bonham da unten in das Treppenhaus gesetzt und haben dann den Schlagzeug-Sound abgenommen. Also, saugeil. Ja, jetzt kommen wir zu einem, den du wiederum ausgesucht hast, mit dem wir aber beide, glaube ich, auch was verbinden, weil ein lieber Schlagzeuger, der bei uns auch mal in der Band mitgespielt hat, der jetzt nicht mehr fit ist, aber natürlich geistig voll da, dessen Lieblingsdrummer war der nächste, nämlich Jeff Porcaro.
Ja, das freut mich umso mehr, weil ich es ja nicht wusste.
Ja.
Und trotzdem bei der Songauswahl mit dabei hatte, umso schöner, dass du da auch so eine Verbindung dazu hast.
Ja, und ist der liebe Gerhard, und der Jeff Porcaro allerdings, der ist auch nicht alt geworden und der ist ganz tragisch verstorben. Und zwar hat der hat zu Hause den Rasen gemäht oder irgendwas im Garten gemacht und hat da irgendein Vernichtungsmittel, Pestizid genommen, das eingeatmet und ist daran verstorben. Der ist irgendwie auch 33 oder sowas geworden. Also ganz beschissener Tod, ja, muss man sagen. Es gibt ja wahrscheinlich selten einen guten, aber trotzdem, das war also wirklich ganz doof. Und das hat bei dem gar nichts mit Drogen zu tun gehabt. Gut, der hat, glaube ich, geraucht. Aber
ja,
das
letztendlich hat, schon.
Ja, aber ganz schlimm, und er hat es nicht mehr weggekriegt, ja, und dann ist der da irgendwie erstickt an dem Zeug. Ja, also muss man vorstellen, also ein riesen Top-Schlagzeuger macht er den Gartenarbeit, ja.
Das ist
eine ganz, ganz
persönliche Geschichte. Tausend Umstände, die da einleuchten, sind und bei der Gartenarbeit ist es.
Aber eins kann ich sagen, also der Gerhard, der konnte diesen Groove auch, und der ist, das kannst du, glaube ich, bestätigen, der ist sauschwer, der Groove, oder?
Der ist richtig schwer. Also das ist eher so eine Art Challenge unter Drummern,
ja,
wer da irgendwie hinkommt.
Ja.
Und ich habe, also, wird nicht jeder unterschreiben, aber für mich habe ich festgestellt, du musst den Song so spielen, wie du ihn spielst. Sobald du versuchst, ihn nachzuspielen, ist er weg.
Ich habe es neulich bei einem gesehen, der das irgendwie, glaube ich, technisch ganz gut gemacht hat, aber das hat null Gefühl gehabt. Er hat es mir vorgespielt, und ich dachte, ja, okay, aber das ist nicht dasselbe.
Absolut.
Und das macht natürlich auch was aus. Wir reden von einem der größten Hit der 80er, nämlich von Rosanna und dem berühmten Jeff Porcaro Halftime Shuffle. So.
Dahin hatten wir jetzt diesen Shuffle-Teil.
Ja, genau.
Und jetzt ziehen wir es ein bisschen gerade und dann gehen wir auch in einem massiven Film raus.
Ja. Genau. Ja, der kommt jetzt.
Ja. Fantastisch.
Fantastisch, ne? Saugeil. Und das Ding ist ja, das muss man jetzt auch sagen, jeder kennt das Lied. Jeder.
Ja.
Und das fällt einem vielleicht gar nicht so auf, aber es ist irre schwer, ne? Aber es hat trotzdem eine Leichtigkeit. Es hat in der Komplexität eine Leichtigkeit. Und das ist ja die große Kunst, denke ich.
Ja, das ist die große Kunst. Und auch krass ist, also gerade in der Originalaufnahme letztendlich mit Jeff Porcaro. Später hat es ja Simon Phillips
genau
gemacht. Und Jeff Porcaro... Ja, du kannst sagen, Rosanna Shuffle, Halftime Shuffle, Purdy Shuffle.
Yeah.
Letztendlich erfindet jeder ein Wort zu diesem Shuffle, weil der sowas Besonderes ist. Also Shuffle sagt man dann, wenn man nicht so eine gerade Hi-Hat-Linie spielt, sondern...
Wie beim ersten Song, wie bei dem Funk. Ne?
Genau, beim Funk, da geht es immer rhythmisch letztendlich 1 und 2 und 3... Und beim Shuffle, das ist eher so wenn die Hi-Hat so reitet.
Genau.
Das ist dann dieser Shuffle, und der Der muss eigentlich aus zum Tanzen kommen.
Ja.
Und was bei Jeff Porcaro krass ist, sind die sogenannten Ghost Notes.
Ja.
Ne, Ghost Notes auf der Snare. Das sind Noten, die letztendlich auf keinem Blatt stehen.
Ja.
Also zumindest gehören sie da nicht hin. Mittlerweile schreibt man Ghost Notes auf. Ist dann noch ein Ghost?
Ja.
Aber bei ihm war es eben so, du hast diesen richtigen Hit, Boom, du Basch. Das ist der Hit, wenn ich da drauf hau und dazwischen lässt das immer mitlaufen. Genau. Und du hörst das in der Aufnahme,
ja.
Aber nur wenn du genau hinhörst.
Vielleicht können wir noch mal ein bisschen reinhören. Ja, ja, ja.
Er führt dich immer zum nächsten Schlag hin.
Ja, 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 ja.
Und das gibt so viel Dynamik. Ja. Also nicht nur auf der Held, sondern er läuft überall in diesem Groove mit.
Ja. Und das macht's dann aus. Also kein Mensch weiß, ob das ganze Ding auch ein Hit geworden wäre, wenn der ganz straight das gespielt hätte. Keine Ahnung, ist natürlich auch ein saugeiler Song, das muss man ja abgesehen davon auch sagen. Aber man weiß auch, dass Toto, also eigentlich alle Musiker, Steve Lukather und, ach Gott, wie heißt der Schlagzeuger, habe ich jetzt nicht im Kopf, Page heißt der, also nicht Jimmy Page, aber so ähnlich, wird aber anders geschrieben. Das waren ja, die haben ja in den 80ern irgendwie, das waren die Thriller-Band von Michael Jackson, die haben die Sachen einspielt. Das waren die begehrtesten Musiker der Zeit, Anfang der 80er. Ja, ja. Die haben also ungefähr bei jedem Ding, wenn jemand gefragt hat, wir brauchen Top-Musiker, haben sie die geholt und so. Ja?
Absolut.
Aber du musst es halt schaffen, nicht nur gut zu sein, sondern auch coole Musik zu machen.
Das muss man schaffeln.
Ey, 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 da. Saugeil. So, jetzt pass auf, jetzt kommt der Song. Ich habe dir, also wir haben das im Vorfeld, haben wir uns natürlich schon ein bisschen alles angeschaut. Ich habe aber einen Song, habe ich gesagt, den hörst du jetzt nicht an, weil ich möchte mal wissen, wie gut diese Leistung ist. Und zwar sprechen wir jetzt von einem Song von Rush. Ein sehr ungewöhnlicher Song für Rush, weil Rush auch eine Progressive Rock Band ist, auch ein bisschen Hard Rock gemacht haben, am Anfang ein bisschen wie Led Zeppelin geklungen haben. Und die haben dann, das ist das erste Album in den 90ern, dann haben sie ein bisschen experimentiert, haben sogar ein bisschen so leise Rap-Anklänge mit dabei gehabt. Und der Song ist ein One-Take des Schlagzeugs. Also dieses Schlagzeug wurde einmal aufgenommen, nämlich für diese Aufnahme. Und jetzt schauen wir mal. Also alle müssen im Studio gesagt haben, das gibt's nicht, was du gerade gemacht hast zum Neil Peart. Und ja,
hör mal hin. Gespannt.
Weiter vor.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja, der bringt halt da ein paar Variationen rein, die man so vielleicht nicht vermuten würde.
Mit wie viel Armen wurde der denn geboren, oder? Also mal ehrlich, das kannst du mit zwei nicht spielen. Ja. Das ist irre.
Der hat ja, also schon gut, ne?
Ja.
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 Und wie gesagt, der hat gesagt, so, ich spiele jetzt das Lied. Das war's.
Ja.
Ja, also einmal halt. Ne? Vielleicht hat man keinen Bock gehabt, so lange im Studio rumzuhocken oder so. Keine Ahnung. Man sagt ja immer, man nannte ihn immer dem The Professor. Ja, muss ja ein wahnsinnig gescheiter Kerl gewesen sein. Und der hat dann, er hatte einen Hirntumor und das hat er gemerkt, weil er das Kreuzworträtsel der New York Times nicht mehr lösen konnte. Da hat er irgendwie gemerkt, dass irgendwas passt mit seinem Kopf nicht, weil er da nachlässt und so. Und dann hat er sich untersuchen lassen. Dann war es leider schon zu spät.
Krass.
Furchtbare Geschichte. Sind aber jetzt wieder auf Tour gerade mit einer jungen Frau.
Ja.
Sagt er die was?
Ja, natürlich sagt die
mir. Da erzähl er mal. Da haben wir jetzt überhaupt noch nicht im Vorfeld drüber gesprochen.
Ja, haben wir nicht. Das macht ja die Annika, ne?
Annika Nilles, genau.
Das ist eine Endorserin von uns, glaube ich sogar, ja.
Okay.
Also die spielt... Boah, Dennis, hass mich nicht, wenn sie nicht mehr bei uns ist. Aber doch, die spielt ein Dixon-Set. Die ist Dixon-Endorserin, also... Ich arbeite halt für in einem Großhandel für Musik und für Musikinstrumente. Und da haben wir eben ja eine große Gitarrenmarke und eine mittelgroße Drummarke, die sehr, sehr gut ist, aber eben am europäischen Markt eher unbekannt. Aber ja. Tolle Schlagzeuger.
Aber die wird jetzt ein bisschen euch mehr endorsen, oder? Weil das, also das Internet ist voll davon, wie sehr gut die ist. Ja, also
ja.
Da bin ich ja, ich bin ja trotzdem, aber ich muss sagen, Rush waren drei Leute, einer stirbt, logischerweise hört man da auf. Haben sie auch, haben jetzt 5 Jahre nichts, aber die haben anscheinend so Bock noch, die zwei weiterzumachen. Und dann haben sie ja gesagt, wie, so ein bisschen vielleicht wie bei Linkin Park, was machst du? Dann holst du eine weibliche Person, das ist schon mal, das bringt ein bisschen einen Abstand, eine natürlich viel jüngere und so, und also die, sagen wir mal, die Reaktionen sind super auf sie, also sie muss wahnsinnig gut spielen.
Sie ist eine irre gute Trommlerin, eben auch international bekannt, und was sie wirklich kann, ihren Stil anpassen und ändern, und also trotzdem ist es immer noch ihr Stil. Eigentlich ist es ganz schön blöd zu sagen, sie passt ihren Stil an, aber ihr Stil ist so flexibel, dass einsetzbar ist.
Aber für es wird so auch eine gesagt, Weltband. Es wird auch gesagt, also sie kopiert nicht, so kopiert Neil Peart nicht, weil sie so ein paar andere Signature-Sachen drauf hat, die aber trotzdem saugut passen dann zu der Musik. Ja,
absolut.
Ja, und das ist der Song Bravado, also hört sich eigentlich wie so ganz normaler Popsong an, aber man merkt halt, wenn man da ein bisschen reinhört, und wie gesagt, da müssen die wohl alle gesagt haben, das kann nicht sein, wie schafft er das beim ersten Mal, aber das sind halt dann Naturtalente offensichtlich.
Das ist die Weltspitze,
ja.
Nichts anderes, also die konnten, das Krasse ist ja, sehr wahrscheinlich könnte der Produzent sagen, das und das hat er nicht richtig drauf, und dann spielt das nochmal.
Ja.
Genau so.
Ja, bestimmt. Ja, klar. Also das war auch immer sein Ansinnen. Der war wo sehr pedantisch dann, was das auch anging, das musste immer genau passen, das Zeug. Also es war als einstudiert. Auch seine Soli, der hat dann immer auf der Tournee, hat er halt, da haben sie immer einen Song gemacht. Das waren verschiedene zwar, aber der hat da immer ein Solo gemacht, aber das war dann wenig flexibel. Also das war praktisch für ihn notiert, das Ding. Ja, aber gut. Sind die verschiedenen Herangehensweisen. Also legendärer Schlagzeuger von Rush, Neil Peart.
Sehr krass.
Und jetzt hier Angelika Nilles und du. Aber getroffen hast du noch nicht, das sagst du mir jetzt nicht. Annika, Entschuldigung.
Nee, ich glaube, die war zwar mal bei uns, aber ich bin ja auch nicht immer im Hauptbüro.
Du bist ja manchmal hier beim Pitti im Studio.
Ja, man muss halt das halt für die wichtigen Dinge
nehmen. Genau, ist klar. So, ja, aber jetzt, ach, das ist doch eine wunderbare Überleitung. Wir kommen zu einem deutschen Schlagzeuger, einer, naja, ich denke schon, also seit den Scorpions nachkommend die erfolgreichste deutsche Band aller Zeiten, international erfolgreichste Band,
ja.
Kann man so sehen, ne? Ist es auch, definitiv, nämlich Rammstein.
Ja.
Und den findest du auch gut, den Typen?
Absoluter Wahnsinn.
Morgenstern. Da muss man dann auch erklären, warum du gerade das Lied ausgewählt hast.
Gerne. Weil
da gibt's, ja.
verstört sich. Das Licht scheint ihr von unten ins Gesicht. So muss sie sich am Dach verstecken.
Also wir hatten am Anfang von diesem Track ja gleich diesen Snare-Roll, der das Lied antreibt, sind jetzt in diesem typischen Rammstein-Industrial-Sound und gehen jetzt in so ein Tango-Teil, sag ich mal.
Ja, ja.
Ja. Das ist ein bisschen anders für das typische Rammstein.
Ja, ja, ja.
Und ich habe mich immer mega gefreut, weil das ist ein Track, der geht so rein. Und das Krasse ist, er hat später sogar nochmal so ein Abgeh-Teil auch drin, also sehr variabel.
Geh mal ein bisschen weiter vor, ja.
Da ist er schon vorbei, aber... genau. Und dann nehmen wir das Schlagzeug auch wieder raus. Schneider, also Christoph Schneider ist der Drummer eben von Rammstein. Und es gab zum Reise-Reise-Album, da ist dieses Lied her auch eine Doku, Anaconda im Netz heißt die, meine ich. Und da hat Richard Großbier, der Gitarrist oder einer der beiden Gitarristen, eben so schön gesagt, dass Schneider irgendwie sein eigenes Schlagzeugen erfunden hat. Und es ist tatsächlich so, dass in den ersten Alben alles sehr technoid-industriell war. Und mit dem Reise-Reise-Album kam dieses schwerlastige, so eine Zementiermaschine Rammstein daher. Und das ist tatsächlich maßgeblich so ein Schneider-Ding, weil der sehr tief, sehr fokussiert spielt. Und mega songdienlich. Und um einfach mal ein bisschen von diesem Drummer-Thema kurz rauszugehen, letztendlich Rammstein hat ihr Skandälchen da jetzt hinter sich, sage ich mal. Und es gibt Live-Aufnahmen, als dieses Skandal rauskam und das Publikum wurde, man hat ja gemerkt, ja, sowas muss ja mit einer Band irgendwas machen, und dann ging die Tour los. Und ich habe mir natürlich jedes Live-Video angeguckt. Und Schneider ist so ein hundertprozentiger irgendwie. Das heißt, da kann die ganze Band umklappen, Schneider funktioniert. Und beim ersten Gig, nachdem das ganz so groß war, da hat er komplette Parts vergessen. Wo dann er sich in den Song reinfinden musste, wieder zurück. Wer das ein bisschen mal angucken möchte, kann ja auf YouTube da die eine oder andere Live-Aufnahme angucken. Da hat's ihn ganz schön rausgewürfelt, und da hast du halt echt gemerkt, wie wichtig auch für einen Drummer eine seelische Coolness ist.
Ja.
Dass dein Reisen funktioniert, dass dein Catering funktioniert und dass dein Umfeld funktioniert. Und das hat da nicht mehr funktioniert. Endkrass. Schneider an sich auch fantastische Schlagzeug-Sounds, macht seit Jahren der Rossi, ist sein Drum-Tech. Mit dem hatte ich auch über die Arbeit schon viel zu tun. Absolut feiner Kerl, stimmt Schlagzeuge wie kein anderer. Mhm. Ist im Studio und teilweise auch live mit Korn unterwegs gewesen und eben Rammstein, und macht ganz viel auch in der Berliner Drummer-Szene. Einer der besten Drumtechs und gefragtesten Drumtechs ever.
Naja, und das brauchst du natürlich auch. Also das muss man sich ja dann auch so vorstellen, dass sie da unterwegs sind und dann nicht viel Zeit haben auch und gestresst sind, und dann natürlich, wenn sowas, so ein Skandal dann ist und so weiter, musst du möglichst schauen, dass du abends frei im Kopf bist, und du brauchst halt einen Typen, wahrscheinlich sind es mehr, oder, die das so einstellen, dass du dich da wenigstens hundertprozentig drauf verlassen kannst.
Ja, letztendlich ist es tatsächlich einer
pro Musiker. Ist nur einer, ja, okay.
Und dann geht halt am FOH viel zusammen, aber das Schöne ist, auch da kann natürlich dann FOH also, am Mischpult,
ja, genau.
am Mischpult, und da merkt man dann schon, wenn dann Rossi so einem Schneider viel Lust viel Last abnimmt, dass er wirklich eigentlich nur noch mit dem Aufzug runter hinsetzen und dann kriegt er das Ding irgendwie über die Bühne. Und was schief geht, was nachgestimmt werden muss, was irgendwie, egal was dein Techniker macht, dann dass du dich so wohl wie möglich fühlst.
Ja, das ist super, Chris. Also wirklich sehr schön. Dann kriegen wir mal ein bisschen Einblicke in die ganze Geschichte und das ist ja schön, weil ich weiß ja auch, dass du da schon echt viel Erfahrung hast und umso schöner, dass du immer mal wieder hier bist. So, jetzt sind wir uns vielleicht nicht ganz einig, wir zwei, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich sage, die geilste Thrash-Metal-Band ist Slayer. Und ich sage auch, dass der geilste Schlagzeuger im Thrash-Metal Dave Lombardo ist. Und das ist bei mir vielleicht auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass tatsächlich mein erstes richtiges, gescheites Metal-Konzert Slayer war. Und das war ziemlich spät, erst 2006 habe ich eigentlich so richtig erst angefangen, einmal harten Metal zu hören. Und wie der da aufgetreten ist, das war halt, die ganze Bühne war Wahnsinn. Also es waren zwei umgedrehte Kreuze aus Marshall Stacks und die Schlagzeugbühne war ungefähr, ich würde sagen, 7-8 Meter über dem Rest. Und dann hat der halt losgelegt und wie eine absolute Maschine. Und weil du es vorhin gesagt hast, er ist ja auch berühmt dafür, dass er die Double Bass Drum eben mit den zwei Füßen macht. Ja, und nicht, da gibt's solche Maschinen, so Double Bass Drum Fußmaschinen, wo du praktisch einmal draufhaust und es klickt zweimal an. Das macht der aber nicht, sondern der spielt einfach dasselbe. Also ich meine dasselbe, man macht's ja immer selber irgendwo, ja. Aber, und der ist halt, also ich fand es so beeindruckend, wie der gespielt. Du hast ihn ja nicht gesehen, der war ja nur im Nebel, aber der Sound war unglaublich. Also es war einfach so geil. Also deswegen sage ich immer, wow, ich erinnere mich da, kann mich auch noch an das Lied War Ensemble erinnern, das sie da gespielt haben und so. Das war einfach für mich großartig. Ja, und deswegen sage ich, der ist für mich der. Und der hat auch irgendwann auf, der ist ja irgendwann mal wieder ausgestiegen, wieder zurückgekommen. Und es war halt da auch so, wenn der weg war, war es einfach nicht so gut. Das ist so. Ja. Also du magst ihn schon auch, oder?
Dave? Ja, auf jeden Fall.
Deswegen War Ensemble. Slayer. Schon die Bassdrum, ne?
Ja. Na krass, ne?
Ich finde es halt echt Wahnsinn. Also das, ich finde halt auch, und das ist das, was mich an Metallica so stört. Wenn ich so eine Band habe, dann mag ich geilen, dann mag ich sowas hören. Und ich brauche kein Nothing Else Matters Hochzeitsballade. Das brauche ich nicht. Das sollen irgendwelche anderen, das sollen Popbands machen, sowas. Ja, ich will dann Metal, wenn Metal, dann muss er hart sein.
Ja, ja.
Und da brauche ich keine Unforgiven und keine Country-Ballade und sowas. Und das, ich brauche schon dreimal nicht mit irgendeinem Symphonieorchester oder irgend sowas. Und von Slayer gibt's halt keine Ballade. Da gibt's halt nur auf die Fresse. Und das finde ich halt dann schon cool. Deswegen kaufe ich mir
das. Rain in Blood ist schon sehr traurig.
Ja. Ja, also da sind auch viele, viele Heiratsanträge dazugelaufen und so.
Ja.
Aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, und Muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich Metallica halt aus dem Thrash Metal rausnehme.
Ja, okay.
Also,
ja.
Das gehört da für mich nicht rein, weil spätestens mit dem Black Album wurden sie halt eine Pop-Metal-Band. Also ja. Populärmusik war da halt im Vordergrund, da machen sie auch keinen Hehl drum. Es wurde langsamer, teilweise haben sie sich dann wieder erholt, in Anführungszeichen, für die wirklichen Fans der alten Stunde. Aber die Band hat sich damals neu erfunden gehabt, aber Slayer ist halt, die haben sich nie neu erfunden, weil das, was du siehst, das ist das, was du kriegst.
Ja.
Und ich würde gern, was du gesagt hast, kurz aufgreifen, weil wir sind uns da ein bisschen uneins, ob er wirklich der Beste ist. Da möchte ich ganz kurz noch ausholen, tatsächlich zu was Schönem in der Drummer-Szene, wo ich was dazu sagen kann. Denn ich habe viele, viele Workshops über meine Arbeit mitgemacht mit verschiedenen Instrumenten und Musikern. Und es ist tatsächlich so, wenn du in einen Gitarrenworkshop gehst, wo ein Gitarrenvirtuose irgendwas vorspielt, dann sitzen da, sagen wir mal, 50 Leute im Workshop und 45 davon können es eigentlich besser.
Okay.
Ja. Und sagen, ja, das war jetzt nicht gut und das nicht und das nicht. Beim Drummer-Workshop sitzen 50 Leute drin, der Drummer spielt etwas vor und jeder sagt, ah geil, so macht der das.
Ja.
Und das ist wirklich, das ist so ein Drummer-Ding. Ich habe mich mit vielen wundervollen Drummern unterhalten dürfen und da waren eben auch viele aus dem Thrash-Metal dabei. Ob das jetzt ein Ventor dabei war vom Creator oder...
Ach, der ist aber auch geil.
Ja, absolut, ja. Absolut. Oder eben Randy Black von Destruction oder früher Annihilator. Jetzt ja. Ist er halt bei Destruction. Wir waren mal eben bei Destruction im Lido in Berlin und Randy hat uns da eingeladen und danach trifft man sich so und ich war eigentlich durch einen Kumpel von Randy dabei und dann sind wir halt Backstage gegangen und mein Kumpel so, ja, er ist auch Drummer. Und ich so, nein, nicht gegenüber von Randy Black würde ich niemals sagen, ich bin Drummer. Und er sagt dann aber halt, doch. Also wenn du Schlagzeug spielst, ist doch das Projekt jetzt erstmal egal und respektiert dich als Drummer. Und das ist tatsächlich in der ganzen Szene so.
Ja, okay. Ja, naja, gut, das bei den Gitarristen. Ja, das ist ja okay. Das, ja. Also das ist, aber das leuchtet mir sofort ein.
Absolut. Ich denke und hoffe, jeden deiner Hörer leuchtet das ein.
Ja.
Und deswegen würde ich das Wort besser bei Drummern einfach nicht verwenden.
Ja, okay. Das ist ja, glaube ich, ich verstehe es, fehl am Platz, aber ich höre das lieber, sagen wir es mal so.
Ja,
das
verstehe ich gut.
Das habe ich lieber.
Ja, es bedient einfach deinen Geschmack
an
der Mucke.
Ja, und das nochmal, es hat ja immer, man hat ja so einen emotionalen Bezug, wie gesagt, durch dieses Konzert, was für mich wirklich eins der beeindruckendsten, ich würde nicht sagen eins der besten, aber der beeindruckendsten von der ganzen Show war und so. Das war einfach saugeil. Ja. Bei mir ist zum Beispiel, was ich kaum hören kann, sind diese Carrie King Needle Soli da, dieses Rumgeht, das mag ich zum Beispiel gar nicht. Also ich mag zwar den Slayer, ja, aber das ist für mich, oh, das ist ja ablödes zu sagen, aber es ist mir zu einfach danach irgendwie.
Es ist tatsächlich das Problem, was ich mit Slayer
dann hast, ja, okay.
Nicht mit Dave Lombardo und auch nicht mit der Musik an sich, aber wenn ich Thrash Metal höre, dann bin ich eher in anderen Bands unterwegs und jetzt Schlagzeug unabhängig.
Ja, naja. Und dann hast du natürlich, musst sagen, also der Kirk Hammett, den höre ich zum Beispiel saugern, was der spielt, ja, bei Metallica, ja. Oder auch hier, der Creator mag ich sowieso saugern, also, naja, gut. Trotzdem, wir müssen ja ein bisschen weiterkommen. Ja, jetzt kommen wir mal hier zu dem.
Klicken wir doch mal rein.
Ja, zu Lars Ulrich. Und das ist ja, das finde ich ja jetzt sau cool von dir, dass du ausgerechnet das Album oder einen Song von dem Album von Metallica dir aussuchst, wo jeder sagt, nicht jeder. Jeder, du natürlich nicht, ja. Aber wo immer zu lesen ist, es ist der beschissenste Schlagzeug-Sound jemals.
Von welchem Album sonst?
Finde ich aber auch nicht. Ich mag das auch. Ich finde das Album Sand Anchored mit wirklich eins der besseren.
Wir hören da jetzt mal gemeinsam hin und dann stellen wir da auch mal gemeinsam was fest.
Okay. Frantic.
Sehr gut. Wir sind jetzt ja immer noch im Intro dieses Songs. Ne? Intro-Special kommt ja auch noch,
haben wir mal gesagt. Ja, sowieso. Wir haben ja Zeit.
Also, das ist, ja. Ach, ich liebe diesen Streit. Ich liebe den Streit über den Snare-Sound und ich liebe den Streit über Lars Ulrich. Oder Lars Ulrich.
Ulrich.
Ne, wie auch immer man das will. Ich sag Ulrich, weil das auf meinem Zettel steht.
Ja, ne, ist ja auch. Ulrich und ist ja auch Däne. Ja, sagen, er ist Däne. Ja,
von
also
daher.
Insofern, ja.
Ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum Snare-Sound.
Ja.
Der Snare-Sound, jeder hört es, er hört sich schon signifikant anders an als jeder Snare-Sound, den wir bisher in dem Podcast gehört haben. Ganz viele sagen halt, er hört sich an wie eine Mülltonne.
Genau, das ist immer das ist das klassische Ding. Ja, das klingt wie wenn einer auf eine Pappschachtel oder eine Mülltonne draufhaut. Ja, genau. Ja.
Erstens, einerseits gewollt.
Ja.
Also man wollte ja diesen Garagensound letztendlich einfangen, die Band probt, die Band spielt, sie spielt rau. Da muss man halt ehrlich sagen, naja, so ganz reicht mir das nicht als Ausrede dafür, weil es hat ja nichts mit rau damit zu tun, dass er am Ende in Anführungszeichen schlecht klingt. Mhm. Er klingt einfach anders, die sollen dazu stehen, weil das Krasse ist, wenn du mit Drummern über Metallica redest, kommst du zwangsläufig sofort auf dieses Album. Oh, der Snare-Sound. Ja, wie episch muss denn Snare-Sound sein,
dass jeder drüber redet?
Ja, ja. Ne? Irgendwie, also in 100 Jahren sagst du irgendwie so, ja, naja, dann ist Black Album, das war zu langsam und der Snare-Sound war gräuslich. Ja, super. Hat zweimal top funktioniert letztendlich. Ja,
aber da muss ich muss auch sagen, ich mag das voll, das Album. Ja, also wirklich, ich mag das zum Beispiel viel lieber als das schwarze Album, das mir gar nicht gefällt. Ja, aber das ist ja wieder was ganz anderes, weil das wirklich auch wieder dreckig und roh und wie du sagst, garagig klingt und so. Das ist super.
Und es ist ein bisschen fies, weil keiner davon spricht, dass sie die Snare in schnellen Parts und wenn auch bei vielen Gesangsparts schneller gaten. Das heißt, dieses Bing, diese lange Fahne, diese Mülleimerfahne, sage ich mal, die ist dann halt weg und dann klingt's wie eine ganz normale Snare. Einfach dieses schnelle Teppichgeräusch, nur Attacke, nur diesen Punch. Wenn man da genau hinhört, haben die da sehr viel variiert und haben wirklich den Sound nur raus, wenn er auch für sich steht.
Ja.
Und das finde ich eigentlich ganz gut und mutig.
Ja, na, mutig war es ganz bestimmt. Also das ist vollkommen klar.
Genau.
Muss ich dich fragen, was du dieses Jahr auf dem großen Metallica-Konzert im Olympiastadion? Mein Freund Christoph, mit dem ich ja jetzt schon ein paar Mal hier auch aufgenommen, der war dort. Und er ist kein so großer Fan, aber ich glaube, der war auch sehr beeindruckt.
Also ich war tatsächlich nicht im Olympiastadion. Ich war in einem anderen Stadion und habe es mir dort angeguckt, hier in ihren Donut da in der Mitte. Keine Ahnung, man muss schon Metallica-Fan sein, irgendwie, um zu Metallica zu gehen.
Ja.
Also,
das
mag saublöd klingen, aber es gibt viele Shows, die kann ich mir wirklich angucken, obwohl ich die Musik nicht mag und feiere das Konzert.
Ja, ja,
aber
ein
Metallica-Konzert,
ist ja bei dir so.
Ich mag Metallica, deswegen höre ich es mir schon an, aber ich glaube nicht, dass so ein Live-Konzert von Metallica viele Fans gewinnen würde.
Nee.
Ne? Weil dafür ist es.
Ja, ja.
Ja, ein bisschen zu robust.
Ja.
Etwas kompakt, also man weiß prinzipiell ein bisschen, was kommt. Ich finde es schön, dass sie die Setlist sehr variabel halten.
Ja, das machen sie.
Und auch immer wieder zurückgehen, wo man dann halt merkt, die Band muss sich auch um nichts mehr scheißen, wenn sie was nicht hinkriegen. Keiner von allen. Kirk Hammett dürfte von mir aus gerne ein-, zweimal die Woche wieder üben. James Hetfield ist eine Bank.
Ja, der ist immer top, ne?
Ja, auf jeden Fall. Trujillo auch eine Bank. Und Lars Ulrich, wird von vielen belächelt und ausgelacht und schlechtester, bekanntester Drummer der Welt. Das wird oft gesagt. Aber auch da muss man sagen, das sagt, wenn überhaupt, nur die B- und C-Klasse.
Ja, okay.
Weil in der Weltspitze wird niemand sagen, dass der Drummer nichts drauf hätte.
Nee, das
Ne, du
glaube ich
kriegst auch
sofort.
nicht, also der war auf jedem Album dabei.
Ja,
Du
ja.
kriegst ja nicht so eine Weltbekanntheit, eine der bekanntesten Bands der Welt, mit nur einem schlechten Drummer
Nee,
hin.
nicht.
Das ist einfach nicht so.
Natürlich nicht.
Ne,
Ja.
wer das sagt, ist wirklich sehr neidisch.
Ja, und ich meine, es gibt ja diese berühmten Clips, wo er sich da verspielt im Studio und so, aber da möchte ich mal eine Band sehen, wo sich der Drummer nicht verspielt irgendwann. Und da hat man es halt bloß zufällig dokumentiert. Das muss ja auch sein. Ja, also ich
Ja.
meine, auch der Dave Lombardo wird irgendeinen Kackmark spielen. Auch der Neil Peart, den wir vorhin hatten, wird auch mal irgendwie daneben gewesen sein. Sagt dann der Produzent, fängst halt nochmal an oder so.
Ja,
Ja, also das.
zugegeben, niemand so oft, häufig und fatal wie ein Lars Ulrich. Aber ein Drummer hat ja auch mehr Aufgaben, als nur den Rhythmus zu spielen in der Band, muss man auch sagen. Gerade Lars Ulrich, dem Metallica nun mal gehört. Jetzt kann man gehässig sagen, ja, er würde die ganze Band austauschen und sich selbst nicht. Aber hat er ja auch nicht gemacht.
Nee, hat er nicht
Ne?
gemacht. Also deswegen, ja.
Deswegen muss man da echt die Kirche im Dorf lassen. Und ich muss dann sagen, Ride the Lightning, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, grandioses Album.
Super.
Und hör dir jede Drumspur an und dann
Ja.
muss ich sagen, kenne ich ganz, ganz, ganz viele sehr bekannte Coverbands hier in der Region auch. Keiner kommt an
Kommt
die
da
Klasse
ran. Nee,
ran.
das glaube ich sofort.
Ne?
Also, nee, das muss man schon sagen. Logisch, ja, also da ist sicherlich zu Recht da vorn dran. Und dieses drüber lächeln ist natürlich vor allem von Leuten, die selber noch nie so Dinge in der Hand gehabt haben, sowieso ein Witz. Das ist schon klar. Ja,
Ja.
also, ja, ich glaube, ja, ich seh das voll auch, dass man eben nicht sagt, der und der ist besser, sondern hier das gefällt mir besser. Das ist, glaube ich, wirklich das, was es mir bringt. So, jetzt kommt noch Pantera.
Ja.
Tolle Band auch, die ich auch gern
Pantera,
gehört.
tolle Band, toller Drummer. Vinnie Paul, mittlerweile spielt ja Charlie Benante. Kommen wir dann auch nochmal dazu. Dabei ist das Lied 5 Minutes Alone. Meiner Meinung nach, ganz persönliche Meinung, ist das beste jemals geschriebene Metal-Lied aller Zeiten.
So, mal ganz kurz den Anfang.
Auch geil jetzt, wenn er singt, hat er einen Rhythmuswechsel
Ja,
drin.
ja. Ja,
Phänomenal.
ja, ja.
Kommt jetzt.
Jetzt soll ich doch weitergehen, oder? Achso. Ja.
Mega.
Ja. Aber das muss man ja auch sagen, ne? Mittlerweile hat man sowas oft gehört, aber das waren halt welche, die sowas eingeführt haben,
Ja.
ne? Und ja, bei Pantera, die haben ja auch so eine Entwicklung. Ich glaube, die haben am Anfang eher so klassischen Heavy Metal sogar gemacht, das überhaupt nicht ankommen. Dann sind sie so ein bisschen in die härtere Gangart gegangen. Aber du hast gesagt, ich soll mal so auf 3 Minuten gehen, circa.
Ja, drei, ein bisschen drüber. Genau, weil dieses Lied entwickelt sich in sich ja auch, aber das Krasse bei der Nummer ist, es hat eigentlich den ersten Breakdown ever
Ja.
drin. Hier auch wieder viel auf dem Ride, auf
Ja,
dieser
ja.
Glocke. Einmalig. Jetzt Double Bass. So, und jetzt kommt eben so ein Solo-Teil, wo Vinnie Paul auch sehr unterstreicht. Egal aus welcher Perspektive, du kannst sagen, ja, wir haben hier ein Gitarren-Solo, du kannst genauso gut sagen,
Ja,
hier
aber
ist ein
Schlagzeug,
Bass-Solo im
Bass-Solo, ja.
Hintergrund. Und
Ja,
was Vinnie
ja.
Paul am Schlagzeug macht, ist, er bereitet das Lied jetzt vor, um es komplett runterzubrechen, ein Breakdown eben. Und dann ändert sich das Lied in absolut hart. Ja, auch hier diese Betonungen, die er spielt, die Akzente auf dem Becken zu hauen, was ja eigentlich so Krach macht, wenn du das dann mit der Hand abstoppst,
ja.
Dann wird das eben ein sehr aggressiver, schneller Ton. Ja, Vinnie Paul hat mit sowas mit angefangen. Klar gibt's immer in einer Epoche dann mehrere, wo man sich vielleicht auch Gedanken drüber machen kann, wer hat jetzt wirklich damit begonnen.
Ja.
In meinen Augen hat er ganz viel begonnen. Und was mir eben auch gut gefällt, wir waren vor 2-3 Jahren oder was eben dann bei Pantera in der Virgin Music Hall damals noch, jetzt Uber Eats Music Hall.
Uber Eats, genau.
Fantastische Konzerthalle.
Ja?
Ja, meine Lieblingskonzerthalle zum Konzert gucken, weil sie akustisch, die ist speziell für Konzertakustik gebaut, ist eine Raum-in-Raum-Konstruktion, dieses Ding, also komplett entkoppelt, da muss der Mischer, also wenn da der Sound scheiße ist, dann kannst du deinen Mischer feuern.
Okay.
Definitiv. Aber bis jetzt klang da drin eben alles gut,
ja.
Weil die Mischer ja schon normalerweise wissen, was sie tun und mit einer Location kämpfen und mit dieser Location musste nicht kämpfen. Und da spielt Charlie Benante, der ja eigentlich der Drummer von Anthrax ist.
Genau.
Und da sollte man ja meinen, so ein Anthrax-Drummer ist Weltklasse-Niveau-Metal-Drummer. Ist er auch. Ansonsten könnte das gar nicht, aber den kämpfen zu sehen. Also wenn du dann wirklich hinguckst und dann geht die Kamera drauf und du siehst, wie er so. Als Drummer normalerweise, gerade wenn du nur trommelst, also in Anführungszeichen nur trommelst, dann zählst du mit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 5, 1, was weiß ich, und. Halt verschiedenste Zählvarianten und er macht eigentlich live Mathe.
Okay.
Das ist irre. Also ich weiß nicht, ob das schon mehr Geometrie ist, die er da ausrechnet.
Ja, okay.
Da merkst du einfach, wie er beißt und kämpft. Er wollte eben auch so nah wie möglich an Vinnie Paul dran sein. Und das schafft er auch. Also es gibt auch tolle Videos von ihm auf so einem Drummer-Kanal auf YouTube. Drameo heißt der. Kann ich jedem empfehlen, der sich da mit dem Thema ein bisschen mehr befassen will. Da war er auch mit so Playalongs. Also da spielt er einfach die Trommelspur mal live, dass man sieht, was er da eigentlich macht. Bei Vinnie Paul sah das immer aus wie ein Spaziergang. Bei ihm sieht's auch kurz aus wie ein Spaziergang, bis man ihm ins Gesicht guckt und sieht, der spaziert gerade nicht, der läuft sowas von Marathon, der macht einen Sprint eineinhalb Stunden lang, macht der einen Kopfsprint.
Ja.
Fantastisch.
Super. Und ja, fantastisch, das auch zu hören. Ja, ist wunderbar. Und vielleicht ist es für euch auch heute mal so, dass ihr ein bisschen genauer hinhört. Das mal, also ich finde das schon, ich liebe das auch. Ja, das mache ich ja öfters mal. Mittlerweile gibt es sogar technische Möglichkeiten, die Spuren rauszuholen. Ja, aber überhaupt noch mal bewusst einen Song anzuhören, jetzt höre ich mir mal nur die Gitarre an oder höre mal nur das Schlagzeug, was das gerade macht. Und vielleicht hat es heute ein wenig geholfen, mehr auf den Schlagzeugsound zu hören, was ja trotzdem mal interessant ist. Trotzdem, Chris, war das jetzt der vorletzte Song? Was kommt denn vor dem letzten Song?
Da kommt, diesmal mache ich es ganz schnell, da kommt die Rätselfrage.
So, dann möchte ich mal die Rätselfrage vom letzten Mal auflösen, wo mein wunderbarer Englisch-Leistungskurs hier war. Der erste Teil war von der Sarah, die gefragt hat nach Elton John. Und der Elton John hat den Song Blue Eyes seiner Freundin Liz Taylor gewidmet. Das war der erste Teil. Der zweite Teil, den hat die Theresa gefragt. Es ging um Sir Paul McCartney, der den Song I Wanna Hold Your Hand das erste Mal seit 1964 wieder gespielt hat, und zwar auf Taylor Swifts Hochzeit. Wunderbar. Und der dritte Teil, den hat die Anna gestellt. Die Stiff Little Fingers hießen anfangs als Coverband Highway Star, weil sie eine Deep Purple Coverband waren. Beantwortet haben diese Fragen der Mich, der Matthias 1 und der liebe Norbert. Vielen Dank dafür.
Gut,
Christian, ja. Stell doch mal die Rätselfrage.
Ja, gerne. Die Rätselfrage, beziehungsweise die Rätselfragen.
Kommen zum letzten Song übrigens, muss man sagen, nämlich zu unserem Lieblingsdrummer, nämlich Phil Rudd.
Ja, ja. Der letzte Song, genau, Phil Rudd. Man könnte jetzt ja schon die Rätselfrage stellen, bei welcher Band ist er denn, aber es ist total letztlich also, keiner verarscht, also, das weiß mal. Jeder. Das ist nämlich AC/DC, unangefochten, die Nummer 1. Aber erste Rätselfrage ist, wir würden gerne wissen, wer ist denn der aktuelle Drummer von AC/DC? Da gibt es nämlich einen neuen. So, ist nicht das erste Mal, dass Phil Rudd nicht bei AC/DC spielt, deswegen die zweite Frage. Phil Rudd war mal in U-Haft, konnte da nicht bei AC/DC mitspielen. Warum war er denn in U-Haft? Das würde uns auch brennend interessieren. Und dann gibt es noch den Chris Slade, der war bei der Live at Donington der Drummer und eben auch auf dem Razor's Edge Album, wo ja dann Thunderstruck und so drauf waren. Und da würden wir gerne wissen, wo spielt denn der sonst noch oder bei welchen Bands hat er denn sonst noch gespielt, außer bei AC/DC.
Und das ist jetzt gleich ein super Stichwort, nicht nur, dass wir jetzt AC/DC spielen, ist ja klar, als Rausschmeißer dann praktisch, aber es ist so, ich glaube, dass Chris Slade ein toller Drummer ist, aber das traue ich mir rauszuhören, egal ob ich es lese oder nicht, ich höre, wenn Phil Rudd Schlagzeug spielt und wenn es ein anderer ist. Und es kommt, zumindest wenn ich das heute berücksichtige, was wir gesagt haben, es kommt nicht an diesen Lieblingssound von AC/DC ran, wenn nicht Phil Rudd am Schlagzeug sitzt.
Ja.
Es ist so.
Gehe ich zu 100% mit.
Und kannst du es erklären?
Ich kann versuchen, eine Erklärung abzugeben.
Ja.
Und das ist, dass Phil Rudd, ich kann nur empfehlen, schaut euch Live-Versionen von Liedern an mit Phil Rudd am Schlagzeug. Stiff Upper Lip Live,
ja.
Live at River Plate, ja. Let There Be Rock Live, die Riff Raff, die Let There Be, ja, Let There Be Rock war ja auch live. Genau, schaut euch an, wie er mitatmet. Also sieht man ja erstens an der Zigarette immer ganz
das
gut.
Das wollte ich
ja
gerade sagen.
Ne?
Das
der ist Typ mit seiner Kippe. Er ist halt der coolste Drummer auf diesem ganzen Planeten. Und er spielt nicht einen Ton zu viel, nicht einen zu wenig. Jeden Drummer, der prinzipiell schon gut ist, also wenn du üben willst, Drums, dann ja, fängst du mit Phil Rudd vielleicht an, aber der bringt dich nicht nur vom Anfang zur Mitte, sondern der bringt dich über deine Grenzen hinaus, weil der so on point ist, so ein Timing hat und eben mitatmet. Du siehst es mit seiner Mundbewegung und seinem Punch auf die Snare eben.
Und der ist irre, der Punch.
Und was du hörst, ist, dass die Snare so atmet wie sein Mund. Also eigentlich ist sein Unterkiefer so ein verlängerter linker Fuß.
Okay.
Und das hörst du jedes Mal, wie die Hi-Hat von Phil Rudd atmet. Das ist, glaube ich, der krasseste Unterschied, wo man es hört.
Geil. Ich liebe das, ja, und ich habe, wie gesagt, habe die ein paar Mal live gesehen, ich habe sie nur mit Phil Rudd gesehen, und es ist halt auch Let There Be Rock, der Viertelstunde, wo der einfach durchraucht und diesen Rhythmus durchprügelt, aber es klingt halt alles mit Punch.
Wir haben vorhin drüber gesprochen, ne? So Rosanna, Toto, das ist ein Endgegner fürs Schlagzeug.
Ja.
Für einen Schlagzeuger, genauso ist Let There Be Rock.
Ja.
Weil das schaff mal 10 Minuten einen Rhythmus im selben Timing. Also wenn die Atomuhr mal falsch läuft, die kannst du nach Phil Rudd stellen.
Nicht nach scheiß Apple, genau, endlich. Wunderbar. Ja, also wir stellen ab jetzt bitte alle Uhren nach Phil Rudd. Das ist geil, Chris. Deswegen, von meinem Lieblingsalbum von AC/DC, deins ist Stiff Upper Lip.
Ja.
Meins ist For Those About to Rock. Mein erstes AC/DC Album, Inject the Venom. If you want it. halt einmal, und ist dieser furztrockene, geile Sound, das, der einfach diese Band ausmacht. Und das klingt halt einfach immer geil und immer, wenn er dran sitzt. Ja.
Ja.
Also das ist, und der schaut halt auch noch so saucool dabei aus. Das muss man halt, da passt absolut halt alles irgendwie.
Ja. Ja.
So, und den Refrain hören wir mal rein.
Geil,
ich glaube, genau das, was du sagst, da ist halt wirklich überhaupt nichts zu viel, ja, gar nichts zu viel. Ja. Da sitzt jedes Ding genau da, wo es sitzen muss. Und ja, das klingt halt einfach unfassbar cool.
Absolut.
Ja? Geil. Absolut. Und natürlich dann auch noch mit der fantastischen Gitarrenarbeit von Malcolm Young vor allem, muss man ja auch sagen, ja, ja, und Angus Young zusammen, deswegen also schon, ja.
Ja, ich glaube, auch das spürt man, ne, das ist einfach so gerade auch Cliff Williams, also muss man auch sagen.
Als Bassist, ja.
Wir haben jetzt hier 11 Songs heute ein bisschen angespielt und bei allen 11 Songs ist mindestens so wichtig wie das Schlagzeug der Bassist.
Ja.
Und so ein Cliff Williams, der einen Groove im Bass ohne Ende hat, super, kann halt am meisten grooven zu Phil Rudd.
Ja, ja, ja.
Und ja, so ergänzt sich das immer mehr. Genau. Und so Malcolm halt auch, ne?
Das hast du in den ganz großen Bands, die halt dann auch so lang in diesen Besetzungen, deswegen auch vielleicht Metallica und wo du halt sagst, das war, die haben ja auch miteinander immer zusammengearbeitet, ja, und dann hast du hier Rush, die beste Freunde waren, wirklich, die haben alles miteinander gemacht und so, und da entwickelt sich auch was, und wie du sagst, du brauchst es auf der Bühne, dass man sich gegenseitig mag und so, ja, deswegen vielleicht noch ganz kurz bei den Eagles, da hat es mich immer gewundert, weil das ja legendär ist, wie die sich gehasst haben und wie die auf der Bühne harmoniert haben, wie du denkst, die sind hier, die heiraten gleich oder so, ja. Ja. Aber beim Musikmachen hat es dann funktioniert, aber das ist eine Ausnahme, glaube ich, muss man sagen.
Also in so einer Größenordnung ist eine Ausnahme, aber ich sag mal, man könnte zum Beispiel eben auch bei der heutigen politischen Situation mal sagen, komm, setzt euch mal im Kreis, macht mal zusammen Musik und alles wäre mal ein bisschen besser.
Ach, das ist ein wunderschönes Schlusswort, Chris, ja, tatsächlich so. Chris, das ist super. Vielen Dank. Also wirklich, das hat mir auch wirklich ganz tolle neue Einblicke gegeben und ich hoffe euch da draußen auch. Ihr merkt es, dass der Chris eben da auch wirklich vom Fach ist, nicht nur gern hört, sondern auch selber spielt und eben auch ein paar Leute kennt. Deswegen vielen, vielen Dank, Chris.
Ich habe zu danken.
Bitte komm wieder.
Ich freue mich schon drauf, wiederzukommen.
Intros, haben wir gesagt.
Ja, Intros, und ich werde diesmal nur zwei Lieder dann das nächste Mal mitnehmen. Mir tut's leid für euch, ihr habt wieder lange durchhalten müssen. Ja, hoffentlich habt ihr schön durchhalten können.
Lohnt sich.
Ja, es lohnt sich. Hoffentlich ist jeder noch dabei. Mir hat's sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke, Pitti.
Vielen Dank, Chris. So, Leute, das war das Drummer-Special bei Pittis Podcast. Bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspodcast@gmx.de. Nächstes Mal kommt die Noelia Breen, wie jedes Jahr, zu mir, und wir machen ein Spanien-Special. Sie ist halb Spanierin und wir reden ein bisschen über spanische Musik und die spanische Lebensart und überhaupt alles. Also auch eine interessante Geschichte.
Na dann, Sierra Madre.
Ja, geil. Wunderbar, sehr gut. Vielen Dank, Leute. Chris sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.